Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Keine ausländischen Abenteuer. Das hatte US-Präsident Trump seinen Wählern versprochen. Und jetzt greift er erst in Venezuela ein und Grönland will er als nächstes haben. Über eine reichlich turbulente Neujahrswoche sprechen wir mit der Publizistin und USA-Kennerin Annika Brockschmidt. Wie ein Kunstprojekt einem Tanzsaal aus der Kaiserzeit neues Leben einhaucht, der in Berlin-Tegel lange unter abgehängten Supermarktdecken verborgen war, darüber spreche ich mit der Künstlerin Valeska Peschke. Und was sich für Frauen in der deutschen Filmbranche verändert hat und was nicht, das hat sich unser Kritiker zum Jahresbeginn mal genauer angeschaut. Das neue Jahr ist gerade mal 10 Tage alt, aber schon in dieser kurzen Zeit hat man das Gefühl, die Welt ist aus den Fugen. US-Präsident Trump hat seinen venezolanischen Kollegen Maduro samt Ehefrau gefangen nehmen und nach New York bringen lassen. Und nach dieser Intervention in Venezuela hat er auch noch Mexiko und Kolumbien offen gedroht. Dazu hat er mehrfach vehement Ansprüche auf Grönland bekräftigt und Europa bleibt auffallend still. Eine dramatische Neujahrswoche also, über die ich mit der Journalistin und Autorin Annika Brockschmidt sprechen möchte. Sie hat unter anderem 2 Bücher über religiösen Extremismus in den USA und den damit verbundenen Aufstieg Donald Trumps geschrieben. Hallo, schön Sie zu sprechen, Frau Brockschmidt.
Hallo, guten Abend.
Wie haben Sie denn diese turbulente Woche wahrgenommen? Was von dem, was ich gerade schon so angesprochen habe, hat Sie denn besonders bewegt oder auch beunruhigt?
Also ich glaube, mir ging es so wie vielen diese Woche, das war ja ein bisschen mehr als eine Woche, 10 Tage, hat sich deutlich länger angefühlt als diese 10 Tage. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, dabei hat das Jahr doch gerade erst angefangen. Klar, ne, Neujahr ist da so ein künstlicher Schnitt, aber so fühlt es sich trotzdem zumindest für mich an. Also es ist schwer, so ein bisschen so ein Ranking da aufzustellen. Was mich wirklich schockiert hat, war nicht unbedingt der Angriff auf Venezuela, das war ja abzusehen. Da hat die Regierung Trump ja seit Monaten schon widerrechtliche Tötungen von venezolanischen Booten, von Fischerbooten, von denen behauptet wurde, es seien Drogenboote, durchgeführt. Selbst wenn es Drogenboote gewesen wären, würde das immer noch gegen internationales Recht verstoßen. Also da konnte man schon sehen, dass es da zu einer Eskalation kommen wird. Trotzdem ist die Entführung des Oberhaupts eines souveränen Staates, egal ob es sich dabei um einen Diktator handelt oder nicht, natürlich ein Schock, was mich wirklich beunruhigt, aber leider nicht wirklich überrascht hat, waren die extrem verhaltenen Reaktionen aus großen Teilen der EU, die Sie ja gerade schon angesprochen haben.
Ja, was müsste denn da kommen? Weil man hat ja auch, wenn er jetzt ganz offen sagt, Grönland müssen wir haben, da kommt ja auch nicht viel, weil man auch tatsächlich gar nichts ausrichten kann und ab jetzt quasi das Recht des Stärkeren gilt.
Also ich glaube, hier gibt es auch noch eine weitere Gefahr. Also letzten Endes haben wir es im Moment mit einem Europa zu tun, das auch im Rest der Welt, weil es schaut ja die ganze Welt zu, den letzten Rest Glaubwürdigkeit verspielt und sich in mehrerer Hinsicht selber ins Außen manövriert. Ja? Also wenn das Gewaltverbot der UN-Charta nicht mehr gilt, wenn Völkerrecht nicht für unsere Verbündeten gilt, selbst wenn die uns selbst drohen, ja, selbst wenn sie Grönland drohen, selbst wenn sie Dänemark drohen, was soll dann andere Staaten davon abhalten, sich mit militärischer Gewalt zu holen, was sie wollen? Ja? Also das ist eine Weltordnung, in dem das Recht des Stärkeren gilt, in dem Gewalt regiert und nicht das Gesetz. Und gleichzeitig, und das finde ich ist auch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, hat Özgür İnan im Spiegel vor kurzem richtig angemerkt, dass Europa jetzt auch das erlebt, was der globale Süden schon seit Jahrzehnten weiß. Also, dass für diese Teile der Welt längst dieses Recht des Stärkeren galt international. Insofern ist es vielleicht weniger ein Epochenbruch. Aber was neu ist, ist, dass Europa jetzt ebenfalls bedroht wird. Und zweitens, auch ganz wichtig, dass die US-Regierung keinerlei Versuch mehr macht, ihre imperialen Ambitionen überhaupt irgendwie noch zu legitimieren.
Das dachte ich auch, dass das ja wirklich auch vielleicht was Neues ist, denn dass sich die USA in Süd- und Mittelamerika zum Beispiel einmischen, das gab es ja auch früher schon, zum Beispiel während der Nixon-Zeit. Aber was ja doch irgendwie eine neue Stufe ist, dass so unverhohlen auch gesagt wird, hier geht es nur um wirtschaftliche Interessen. Ist das jetzt nochmal eine andere Stufe, so eine Art Hyperimperialismus?
Ja, also ich glaube, das kann man auf jeden Fall so bezeichnen. Also Stephen Miller, Trumps Deputy Chief of Staff, hat ja bei CNN vor kurzem ja etwas vom Stapel gelassen, was man nur als außer Rand und Band geratene imperialistische Wutrede bezeichnen kann. So was habe ich tatsächlich im Fernsehen, glaube ich, noch nicht gesehen, in der er ja sich geweigert hat auszuschließen, dass die USA Grönland militärisch angreifen würden und nur gesagt hat, es könne ja sowieso niemand militärisch mit den USA mithalten oder es mit ihnen aufnehmen. Ja? Und wir sehen also hier, glaube ich, ganz deutlich eine Regierung im absoluten Machtrausch und auch eine Regierung, die weiß, für Trump ist nach dieser Amtszeit Schluss. Es ist unklar, wie das weitergeht. Es ist auch unklar, wie innerhalb der amerikanischen Rechten die Machtverhältnisse dann aussehen. Und das bedeutet scheinbar, dass sie jetzt jeden Vorwand an irgendwie Normen oder an Legitimation einfach komplett weglassen. Und bisher stellt sich ihnen ja auch tatsächlich auf dem internationalen Parkett niemand wirklich in den Weg. Also die EU stellt sich ihnen nicht in den Weg. Und das ist etwas, was mich zu Beginn dieses neuen Jahres wirklich sehr beunruhigt.
Wie ist denn das quasi innerhalb der USA? Ist die US-amerikanische Demokratie auch so schwach inzwischen? Was ist mit Checks and Balances?
Ja, also ich fürchte, man muss sagen, die Checks und Balances, die ja immer wieder angeführt wurden, wenn ExpertInnen gewarnt haben davor, dass die Demokratie in Gefahr ist. Diese Stimmen gibt es ja nicht erst nur irgendwie seit dem letzten Jahr, sondern das waren ja wirklich Jahre und teils jahrzehntelange Warnungen. Die haben sich als nicht fähig erwiesen, diesen aufsteigenden Autoritarismus irgendwie im Rahmen zu halten. Die Checks und Balances funktionieren nicht, wenn demokratische Institutionen entweder bereits unterwandert sind, wenn auch an vielerlei Stellen nur Normen die Leitplanken sind. Ja, also Normen, die jetzt mutwillig eingerissen werden. Es gibt ja sehr viele US-Expertinnen, darunter Leute wie Timothy Snyder, Daniel Sieblatt, Jason Stanley, aber eben auch zahlreiche US-JournalistInnen, die ja seit Jahren davor warnen, dass Institutionen die US-Demokratie nicht retten werden, weil sie zu schwach sind. Wenn sie nicht zerstört oder unterhöhlt wurden, dann sind sie jetzt zumindest wirklich fest in der Hand der Republikaner. Man schaue nur auf den obersten Gerichtshof, dem ja zum großen Teil zu verdanken ist, wie Trump sich jetzt aufführt. Der oberste Gerichtshof hat Trump im letzten Jahr ja königsgleiche Immunität zugesprochen. Da kann man sich jetzt schlecht wundern, dass er sich genauso verhält. Und der Kongress, also die Legislative, die ja eine so wild gewordene Exekutive wie unter Trump jetzt eigentlich im Zaun halten sollte, hat keinerlei Interesse daran, Trump wirklich was entgegenzusetzen. Und das sind, glaube ich, die wichtigsten Faktoren, die dazu beigetragen haben, warum die USA, das muss man, denke ich, wirklich so sagen, ohne dass es übertrieben ist, keine funktionierende Demokratie mehr sind.
Aber was einen ja auch wundert, ist, dass Trump und auch MAGA ja eigentlich angekündigt hatten, sich aus internationalen Konflikten eher rauszuhalten, um tatsächlich so America First eben durchzuspielen, also sich um Inneramerikanisches mehr zu kümmern. Ist das nicht ein totaler Widerspruch, was Trump da gerade macht?
Auf jeden Fall. Also ich denke, muss man vielleicht dazu sagen, Trump hat nie einen wirklich prinzipienvollen Isolationismus verfolgt. Sein Weltbild besteht, denke ich, vor allem daraus, das zu tun, was er will, um sich zu bereichern, um seine vermeintlichen Feinde zu bestrafen und natürlich auch um Macht zu demonstrieren. Und America First hat sich eben im Wahlkampf gut geeignet, um der kriegsmüden Bevölkerung zu versprechen, dass es keine sogenannten Forever Wars mehr geben wird. Und das war, wie so vieles, zeigt sich jetzt, glatt gelogen. Das sehen wir jetzt. Und wenn man sich jetzt anschaut, auch in den letzten Tagen, wie rechte Pro-Trump-Medien versuchen, der eigenen Basis, die auch nicht durchgehend begeistert ist davon, diesen Angriff auf Venezuela zu verkaufen, dann performen die schon so eine Art Propagandagymnastik. Also effektiv wird behauptet, das sei trotzdem America First, weil ja dadurch amerikanische Interessen verteidigt werden würden. Das wird dann aber oft nicht weiter ausgeführt, wie das aussehen soll. Oder es wird eben so klassische Kalter Krieg-Rhetorik angewendet. Aber auch hier haben sich ja schon in den letzten Wochen und Monaten hat sich immer wieder gezeigt, dass Trumps Rückhalt auch in der eigenen Basis, und ich spreche jetzt explizit nicht von gewählten PolitikerInnen, sondern in der Basis, nicht mehr so fest ist, wie es noch am Anfang des Jahres war.
War denn da auch dieser, wir haben ja jetzt nur über internationale Vorgänge gesprochen, aber es gab ja auch so eine Art Einschnitt diese Woche in den USA selbst mit der Tötung der US-Amerikanerin Renee Nicole Good, 37 Jahre alte Mutter, die durch einen ICE-Beamten erschossen wurde. Ist das nicht auch nochmal ein Beleg gewesen, wie da ständig Tatsachen verdreht und auch gelogen wird, auch an diesem Fall?
Ja, absolut. Also wenn man sich anschaut, wie Medien wie Fox News beispielsweise über diese Tötungen berichten. Wir haben ja jetzt wahrscheinlich alle Leute, die irgendwie online sind oder bei Social Media, die diversen Videos aus verschiedensten Perspektiven gesehen, die eben zeigen, dass die Verteidigungslinie der Regierung, es habe sich hier um Notwehrschüsse gehandelt, eindeutig widerlegt. Bei Fox News wird Renee Good als Agitatorin bezeichnet. Das ist eine glatte Lüge. Wir haben jetzt heute gesehen, ihre letzten Worte waren an denjenigen, der sie dann tötet, gerichtet. Ich bin nicht sauer, bevor sie das Auto wendete. Und ein zweiter Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, wir müssen hier, glaube ich, auch wirklich darauf schauen, wie Medien wie Fox News über Renee Good sprechen. Ja, also der Moderator Jesse Waters hat in seiner Sendung gesagt, sie habe Pronomen in ihrer Social-Media-Biografie stehen gehabt, sie sei lesbisch gewesen und eine selbsternannte Dichterin. Und damit bezweckt er was. Und das hat Adrian Daub, Professor in Stanford, ganz deutlich formuliert. Damit wird kommuniziert, es ist okay, diese Leute zu töten, weil sie queer sind. Das sind alles Attribute, die für ein Fox News Publikum ganz eindeutig mit Queerness, mit der LGBTQ-Community verbunden sind. Und das wird hier sehr deutlich kommuniziert. Und da ist es wirklich faszinierend auch zu sehen, wie sehr diese Regierung lügt. Und man kann sich ja fragen, warum lügen die hier nach Strich und Faden, obwohl wir ja alle sehen, was wirklich passiert ist auf Videos in diversen Winkeln. Und da hat der Soziologe Victor Ray von der University of Iowa, der hat das, finde ich, sehr treffend analysiert. Der sagt, wir sehen hier ein Vorgehen, das ganz typisch für autoritäre Regime ist. Da geht es also weniger darum, jetzt andere von ihren Lügen zu überzeugen, sondern Ray sagt, autoritäre Regime nutzen das, was er performatives Lügen nennt, um auszusortieren. Wer ist auf Seiten des Regimes? Wer ist also willens, unseren Spin zu glauben, auch wenn es Videobeweise gibt, die die Lüge entlarven? Und wer ist dagegen? Also darum geht es hier letztlich. Es ist nicht nur Propaganda, sondern das Lügen fungiert als eine Art Loyalitätstest. Wer trägt die Lüge, wer trägt diese Illusion mit? Das schafft natürlich auch Zusammenhalt unter den Unterstützern. Und wer kann als Feind markiert werden, weil er sich dem Ganzen verweigert?
Und Sie als Kennerin der USA, Annika Brockschmidt, haben Sie das Gefühl oder beobachten Sie da auch was, dass vielleicht die, die nicht zu den Unterstützern gehören, und das ist ja fast die oder gut die Hälfte der Amerikaner, dass da nicht mal irgendwie die auch mal sagen, so jetzt reicht's, jetzt erheben wir uns mal, passiert da irgendwie einfach gar nichts oder geht da doch mal langsam was los?
Also was mir in diesen doch sehr mutlosen Tagen irgendwie dann doch Mut gegeben hat, sind Videos und Berichte bei all diesen schrecklichen Nachrichten von wirklich ungeheurem Mut von ganz normalen Amerikanerinnen und Amerikanern. Ja, also da gab es beispielsweise ein Video einer Szene direkt, nachdem dieser ICE-Beamte Renee Good getötet hatte, das von einem Lokalreporter gezeigt wurde. Da sieht man also Nachbarn, Passanten, die in der Eiseskälte stehen und die sich diesen bewaffneten Männern in den Weg stellen. Und man hört, wie jemand ruft, was wollt ihr machen? Ihr könnt uns nicht alle töten. Ja? Also der Mut von Menschen, die hier ihre Nachbarn verteidigen, schützen, die sich diesem Regime entgegenstellen, wohlwissend, dass es sie auch ihr Leben kosten würde. Ich glaube, diesen Mut darf man bei all diesen schrecklichen Nachrichten nicht vergessen. Wir haben Videos von Demonstrationen gesehen, von Mahnwachen, wo Tausende in wirklicher Eiseskälte auf die Straße gegangen sind, obwohl wirklich viel auf dem Spiel steht. Und das macht in dieser doch sehr harten ersten Januarwoche immerhin ein bisschen Mut.
Annika Brockschmidt, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Zuletzt ist von Annika Brockschmidt das Buch Die Brandstifter erschienen, Untertitel Wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen, beim Rowohlt Verlag. Dankeschön. Wer gern allein ist, aber dazu Gesellschaft braucht, wie Alfred Polger mal den typischen Wiener Kaffeehausgänger charakterisiert hat, der ist genau genommen auch in jeder Bibliothek richtig. Denn da sitzen viele Gleichgesinnte still und leise beisammen und gehen ihrer Leidenschaft nach. Es gibt aber auch Bibliotheken, in denen man niemanden trifft, weil es sie gar nicht gibt. Also zum Beispiel nicht als reale Räume, sondern nur virtuell. So wie die Uncensored Library, ein Videospiel von Reporter ohne Grenzen, das Dennis Kogel in unserer Reihe mit Spezialbibliotheken besucht hat.
Block für Block, Stein für Stein baut sie sich vor mir auf. Während die Musik vom Videospiel Minecraft im Hintergrund spielt, erwächst aus über 12 Millionen Blöcken ein leuchtend weißer Prachtbau im Stil der Neoklassik. Ich denke an das Weiße Haus in Washington oder das Alte Museum in Berlin, aber die Uncensored Library ist so viel größer. Alleine die Kuppel des zentralen Doms hat einen Durchmesser von fast 300 Metern. So groß wie die Kuppeln einiger Fußballstadien. Und innen? Bis zur Decke sehe ich Bücherregale. Vermutlich könnte diese Bibliothek das gesamte Wissen der Welt fassen. Tut sie aber nicht.
Also wenn wir jetzt mal von den Ländertexten absehen, dann sind wir vielleicht bei ungefähr 30 verschiedenen Texten.
Sagt Sylvie Ahrens-Urbanek von Reporter ohne Grenzen. Seit 6 Jahren begleitet sie das Projekt der Minecraft-Bibliothek. Besonders viele Werke enthält sie nicht. Doch die, die man lesen kann, sind wichtig. Denn sie stammen aus Ländern, in denen die Pressefreiheit bedroht ist. In denen kritischer Journalismus weder gemacht noch gelesen werden darf. Doch Minecraft kann man auf der ganzen Welt spielen.
Und da war für uns auch so ein bisschen wichtig zu gucken, A, in welchen Ländern wird sehr viel Minecraft gespielt, B, in welchen Ländern gibt es dann auch eine Form von Zensur, dass man das zusammenbringt.
Es sind Länder wie Russland, Saudi-Arabien, Mexiko oder Ägypten. Für jedes Land kann ich einen eigenen Bibliotheksraum betreten. Vor allem hier merkt man schnell, dass man sich in einem Videospiel befindet und nicht etwa in einer digitalisierten, echten Bibliothek. Denn die einzelnen Räume muss man fast schon als eigene Exponate begreifen. Der Russlandraum etwa ist mit Wasser geflutet. Die Texte auf Russisch und Englisch schwimmen auf einer winzigen Eisscholle. Unter ihnen, im Wasser, sehe ich eine riesige Krake, die wohl die Staatsmacht symbolisieren soll. Ich lese über Korruption im Putin-Regime und von den desaströsen Zuständen der russischen Armee in der Ukraine. Davon, wie viele Menschen Tag für Tag in den Tod geschickt werden, nur um wenige Meter Land zu besetzen. Es sind Informationen, die die russische Bevölkerung nicht erfahren soll, die aber hier verfügbar sind. Im Raum für Saudi-Arabien kann ich Texte von Jamal Khashoggi lesen. Er kritisierte den Kronprinzen und wurde 2018 im saudi-arabischen Generalkonsulat in Istanbul ermordet und zerstückelt. Wenn ich seine Worte lesen will, muss ich einen gigantischen Käfig betreten, der mitten im Raum steht. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hatte vor allem damit gerechnet, dass ihre Bibliothek junge Menschen in diesen Ländern informieren kann, dass sie hier im Spiel die Art von Journalismus finden können, den es sonst nicht zu lesen gibt. Diese Erwartungen wurden übertroffen. Die Menschen kommen nicht nur zum Lesen in die Uncensored Library, sondern um miteinander zu sprechen.
Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass mal sich zwei Nutzende unterhalten haben und der eine hat gesagt, ich dachte immer, das Thema Pressefreiheit tangiert mich überhaupt nicht. Ich komme aus einem Land, da kann man alles schreiben, alles sagen. Und dann hat jemand aus Hongkong geantwortet, haha, ja, das dachte ich auch bis vor einiger Zeit. Und jetzt schau dir an, was in Hongkong passiert ist. So, ne? Also das heißt, die Leute fangen an, über das Thema Pressefreiheit nachzudenken.
Über 200.000 Menschen im Jahr besuchen die Uncensored Library.
Ich würde sagen, es ist jetzt mal so auf lange Sicht gesehen sicherlich die erfolgreichste öffentlichkeitswirksame Kampagne, die wir gefahren haben.
Und darum ist für Reporter ohne Grenzen klar,
Die muss bestehen bleiben. So.
Denn Journalismus ist weltweit in Gefahr. Noch in diesem Jahr soll die Bibliothek erweitert werden. Grund genug gibt es ja.
Als Trump gewählt wurde, danach haben wir quasi so im Wochenrhythmus Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, mach doch bitte einen Raum für die USA auf. Es ist Wahnsinn, was jetzt hier bei uns alles sozusagen von offiziellen Seiten genommen wird. Wir haben Angst, dass das verloren geht.
Zumindest im Spiel Minecraft soll der Zugang zu kritischer Berichterstattung aber bestehen bleiben. Dank der Uncensored Library.
Und darin hat sich Dennis Kogel für uns getummelt. Und alle Beiträge unserer Bibliothekenreihe, die finden Sie auch in der Deutschlandfunk-App und auf unserer Website.
Fazit.
Welche verborgenen Schätze in Berlin so alles schlummern, das zeigt ein Tanzsaal aus der Kaiserzeit, in dem lange Zeit ein Discounter logiert hat, sodass niemand ahnen konnte, was für ein Schmuckstück unter der abgehängten Decke darauf wartete, zu neuem Leben erweckt zu werden. Trapps Festsäle wurde um 1900 in einem Tegeler Gründerzeithaus eröffnet, dann war lange Zeit ein Kino drin, bis in den 60er Jahren ein Supermarkt einzog und 2013 dann kaufte Hamid Jada das Objekt, der hat auch die Avus-Tribüne gerettet. Und als der Discounter vor 2 Jahren aus der Buddestraße auszog, kam bei Abrissarbeiten erst das inzwischen denkmalgeschützte Objekt zum Vorschein. Nun will Jada es verkaufen, aber bis entschieden ist, was daraus wird, Hotel, Zahnklinik oder doch ein Konzertsaal, hat er der Künstlerin Valeska Peschke die Tür geöffnet und sie bespielt den Raum seit einigen Wochen mit ihrem Projekt Vulkanlabor. Und ich freue mich, jetzt von ihr zu erfahren, was das eigentlich genau ist. Hallo, herzlich willkommen, Valeska Peschke.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich habe mir mal vorher im Internet das angeschaut. Da haben Sie so eine bunte Skulptur in diesen historischen Raum gestellt. Das sieht toll aus und ist ein toller Kontrast. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich habe tatsächlich für dieses Objekt, was Europa darstellt, das sind nämlich die verschiedenen Nationalfahnen von Europa, dem ganzen Kontinent, als Code von Rem Koolhaas damals umgewandelt. Das sind sozusagen die Höhenlinien und die Farben auf diesem Objekt. Dieser Vulkan ist aufblasbar und ist auch schon gereist. Und überall geht es um eigentlich fast das neue Denkmal Demokratie und was es für uns bedeutet. Für mich sind Vulkane Objekte der Bewegung. Wie bei Jules Verne geht es darum, dass man vielleicht mal den Blickwinkel ändern kann. Unser Planet ist in Bewegung und diese ganzen Gedankenströme und Gefühlsströme, die haben vielleicht noch andere Möglichkeiten, sich zu begegnen.
Und was für ein Material ist denn diese Skulptur da in diesem Raum jetzt, diese bunte?
Das ist gedrucktes Vinyl, das ist alles genäht. Da drin ist ein Gebläse und es bläst auch andauernd und dann kann man das aber auch abstellen und dann sackt diese Skulptur so zusammen und ist wie ein großes Kleid. Und meine Tochter Anouk Link, die hat da drin getanzt. Wir haben Musik aufgenommen in diesem schönen Tanzsaal, der ideal ist für akustische Musik oder fürs Sprechen. Und das hat sie alles verbunden dann mit diesem Objekt, dem man dann zugucken konnte, wie es sich wieder aufbläst und da drin eine Tänzerin eben dieses Objekt, unseren Planeten mit dem Atem wieder in Bewegung bringt.
Und hat sie denn dieser historische Raum gleich gereizt oder wie würden Sie den überhaupt beschreiben? Wie sieht das da aus in diesem Tanzhaus?
Ja, der hat mich sehr gereizt. Also Vulkane, Pompeji, also mich reizt eigentlich schon auch Archäologie, also versunkene, verträumte Orte. Ich bin da reingegangen und dachte an Havanna. Ich guckte an die Decke und dachte, noch ein leichter rosa Ton und dann könnte ich überall hinreisen in diesem, also das hat so eine Art verträumten Charakter. Auch dadurch, dass er so oft gebrochen ist durch die Schichtung. Also da gibt es ein ganz schwarz bemaltes Mittelgeschoss, wo man saß von dem Kino und darunter eben dieses ganz weiß gehaltene Supermarktrelikt. Also diese Bruch und diese verschiedenen Staffelungen da drin. Die machen es eigentlich spannend, darin zu arbeiten als Künstlerin.
Und Sie haben ja dieses Projekt, von dem Sie eben schon so ein bisschen erzählt haben, bei dem Ihre Tochter getanzt hat und Sie diesen Vulkan da zum ersten Mal aufgestellt haben, im Dezember gestartet. Gab es denn da auch viel Resonanz so aus der Nachbarschaft?
Ja, und zwar genau aus der Nachbarschaft. Und das fand ich ganz spannend. Tatsächlich Anwohner, die das gelesen haben, halt in der Zeitung, kamen deswegen extra, erzählten dann davon, wie sie vielleicht manche früher im Kino waren als Kind. Manche wollten den Saal einfach auch mit mir entdecken und nur die Skulptur hat die Decke beleuchtet. Und dadurch war das relativ dunkel, es war geheimnisvoll und dadurch musste man sich den Raum so ertasten.
Und jetzt hat sich ja so ein richtiger Verein auch gleich gegründet, der diesen Ort als gemeinwohlorientierten Kulturraum sichern will, habe ich gelesen. Ist das denn eine realistische Option, dass das auch tatsächlich daraus werden könnte?
Also das war jetzt so meine Idee. Also wenn sich die Anwohner und Interessierte dafür eben einsetzen, dann kann das auch passieren. Also die Stadträtin kann an dem Abend auch vorbei. Alle wären unglaublich dankbar, wenn halt ein Kulturort genau an diesem Ort passieren würde, um halt auch dieses Stadtviertel wieder lebendig zu machen, was sehr gut liegt zwischen S-Bahn und eben der Einkaufsstraße. Und da könnte man einfach sehr viel verbinden. Und ich glaube, auch der Hunger nach Kunst und Kultur und nach Begegnung ist unglaublich groß gewesen und hat genau die Herzen von Jung und Alt berührt.
Und haben Sie da schon konkrete Vorstellungen, was da halt passieren könnte dann?
Die Idee besteht daraus, dass in diesem Saal konstante künstlerische Produktion sein soll, eigentlich ein Labor tatsächlich, wie der Vulkan, der unser Planet Atem ist, aber auch die Elemente bedeutet, möchte ich gerne, dass man in all diese Elemente eben einen Einblick hat. Und dazu lade ich dann ein in Workshops. Das sind dann die mobilen Einrichtungen des Saals. Man kann dann verschiedene Werkstätten ausräumen und dann wieder wegräumen, sodass man immer wieder diesen Platz hat, der natürlich prima ist, um sich darin zu bewegen. Und darum geht es, um Kunst, Bewusstsein und Bewegung. Und dass das eben auch tatsächlich im Körperlichen künstlerisch umgesetzt wird. Und das wäre eben toll, wenn wir interdisziplinär in diesen Dialog kommen. Und weil dieser Saal tatsächlich nur ein Saal ist, muss man das. Und das habe ich als Chance genommen, nicht um dort nur zu feiern, sondern mehr festlich oder in Bewegung Dinge zu zelebrieren oder sich vorzustellen. Und da denke ich, könnte man auch so eine neue Kultur des Dialogs schaffen, der nicht eben nur reden ist oder nur am Tisch sitzen, sondern tatsächlich dann beim Machen und beim Tun und beim sich, und so kann man sich ganz anders kennenlernen, Projekte vorstellen und eben die Nachbarschaft mit einbeziehen. Aus einem Nachbarschaftscafé wäre doch auch schön. Dann wäre das ein sehr kultureller Ort mit Inhalt und diesem Vulkanlabor als pochendes Herz.
Was denken Sie, wie das jetzt erstmal weitergeht? Wie ist es im Moment da? Also kann ich da jetzt kommen und mir das zum Beispiel morgen angucken, was Sie da gemacht haben?
Ja, man kann also durch das Schaufenster immer reinschauen. Das ist eben ganz prima an diesem Saal. Das habe ich dann sehr schätzen gelernt, dass diese Kommunikation tatsächlich von außen nach innen möglich ist, weil es einfach ein Schaufenster ist. Und man sieht zuerst überhaupt nicht den Saal, der öffnet sich dann, wenn man genauer reinschaut.
Aber eigentlich ist geplant, dass Sie da auch weiter performen können.
Genau, das ist jetzt im Dialog mit der Stadt, weil da braucht es dann eben eine Baugenehmigung und ein Nutzungskonzept und den Verein und Gelder, damit man das eben alles vorwärts treiben kann.
Und Sie sind optimistisch?
Ja, die Stadt ist sehr unterstützend. Die möchte das gerne, finde eine kulturelle Nutzung unterstützenswert. Das muss aber alles bezahlt werden und da brauchen wir einfach Förderer und Anträge schreiben und all diese Sachen.
Also halten wir mal die Daumen, Valeska Peschke. Vielen Dank, dass Sie hier waren in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute. Und wie findet man da hin, wenn man jetzt mal morgen durchs Schaufenster gucken möchte?
Ganz einfach. S-Bahn Tegel, Buddelplatz, Buddelstraße 13.
Und dann Augen auf und reingeschaut.
Genau.
Dankeschön. Frauen sind längst auf dem Vormarsch im deutschen Film und das nicht nur als Protagonistinnen, sondern auch als Filmemacherinnen. Das zeigt zum Beispiel der internationale Erfolg von Mascha Schelinskis Oscar-Kandidaten In die Sonne schauen. Hinter den Kulissen sieht es aber noch ganz anders aus, denn in vielen Filmgewerken sind Frauen noch immer in der Unterzahl und vor allem verdienen sie deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Das könnte sich auch noch zuspitzen, fürchten manche in Anbetracht der wirtschaftlichen Krise, in der auch die Filmbranche steckt. Christian Berndt hat eine Bestandsaufnahme vorgenommen über den Kampf von Frauen um ihren Platz im deutschen Film.
Wenn wir jetzt so weiterrechnen, haben wir eine Gleichstellung ungefähr 2050, also in 25 Jahren.
So beschreibt Eva-Maria Sommersberg in einem Berliner Café das Tempo, mit dem sich die deutsche Filmbranche in Richtung Geschlechterparität bewegt. Sommersberg ist Drehbuchautorin und Filmproduzentin. Sie sitzt im Vorstand von ProQuote Film, einem Verein, der 2014 auf der Berlinale gegründet wurde, damals noch unter dem Namen ProQuote Regie. Der Verein trat mit einer klaren Forderung nach einer Quote an. Ziel war es, den Anteil von Frauen in der Filmbranche zu erhöhen, mehr Diversität zu schaffen und für gleiche Bezahlung zu kämpfen. Und tatsächlich, sagt Sommersberg, habe sich seitdem einiges verändert.
Als ProQuote gegründet wurde vor über 12 Jahren, lag der Frauenanteil bei Regisseurinnen bei 5-10%. Mittlerweile, ich habe es nachgeguckt, ist es bei 34%. Das kann man jetzt mal so als Zahl in den Raum werfen. Aber die Zahlen, jedenfalls die Zahlen, die wirklich interessant wären, wie viel Budget hatten die Filme von den Frauen im Vergleich zu den Filmen der Männer? die letztes Jahr aufgetaucht sind. Und sie hatten weniger. Denn das ist das eigentliche Problem, dass die Budgets, dass die großen Jobs vergeben werden an Männer und nicht an Frauen.
Noch immer, sagt Sommersberg, halte sich in der Filmbranche die Vorstellung, Frauen könne man größere Budgets nicht anvertrauen. Das habe auch damit zu tun, dass die Spitzenpositionen der deutschen Filmwirtschaft nach wie vor fast ausschließlich von Männern besetzt seien. Hinzu komme ein weiteres strukturelles Problem. Frauen würden in der Filmbranche nach wie vor schlechter bezahlt.
Wir hatten einen Kongress gemacht 2023 und da war er 36% der Gender Pay Gap in der Filmbranche.
Umso erstaunlicher ist es, dass Frauen im Film weiterhin so stark unterrepräsentiert sind, obwohl an den Filmhochschulen seit Jahren etwa gleich viele Frauen wie Männer studieren. Und auch in der Ausbildung selbst, sagt die junge Regisseurin Sarah Miro-Fischer, seien weibliche Perspektiven und Diversität längst ein Thema.
Von der Filmhochschule ist es wirklich, also da habe ich tatsächlich, glaube ich, viel gelernt auch an perspektivkritischem Denken. Und die Seminare hatten viel auch damit zu tun, was so Inklusion und Diversität in den Erzählperspektiven, was ja noch viel weiter gefächert ist als jetzt nur männlich-weiblich.
Auch für ihren Abschlussfilm, der von sexualisierter Gewalt an einer Frau erzählt, habe sie von Anfang an viel Zustimmung bekommen, sagt Fischer. Ihr aktueller Film Schwesterherz, ausgezeichnet mit dem First Steps Award als bester Nachwuchsfilm, läuft jetzt im Kino. Er erzählt von einer jungen Frau und ihrem Bruder, die ein sehr enges Verhältnis haben. Doch dieses Gleichgewicht gerät ins Wanken, als der Bruder wegen Vergewaltigung angezeigt wird. Schwesterherz konzentriert sich vor allem auf den inneren Konflikt der Schwester, auf das Dilemma zwischen Nähe, Loyalität und Wahrheit. Dass es heute deutlich komplexere Frauenfiguren im deutschen Film gibt als früher, sagt Fischer, habe auch mit der wachsenden Zahl weiblicher Filmschaffender zu tun.
Wenn man sich jetzt heute und weiß nicht vor 20 Jahren anguckt, dann kippt man fast hinten über, was wie viel sich da verändert hat.
Durch die Begegnungen mit Regisseurinnen während ihres Studiums, sagt Fischer, sei ihr klar geworden, dass Filmemachen auch eine kooperative Arbeit auf Augenhöhe sein kann.
Also ich habe ganz lange mit der Idee gehadert, Regisseurin zu werden, weil ich immer dachte, das wäre so ein Ego-Ding und man müsste sehr viel Raum einnehmen, um Regie machen zu können. Und erst als ich dann mehr auch weibliche Regisseurinnen gesehen habe und andere Ansätze kennengelernt habe, habe ich angefangen, mir selber das so ein bisschen mehr zu glauben, dass das was ist, was ich machen möchte, unabhängig jetzt von der Größe meines Egos.
Zugleich ist es so, dass weibliche Filmschaffende laut der Studie Women in Film, die dieses Jahr auf dem Filmfestival in Cannes vorgestellt wurde, einen viel höheren Erwartungsdruck als Männer spüren. Bei ProQuote Film, meint Eva-Maria Sommersberg, setzt man deshalb auf Dialog und Weiterbildung in der Branche, um auf die Situation von Frauen im Filmgeschäft aufmerksam zu machen.
Diese Forderung einer Quote steht nicht im Vordergrund für uns, sondern das Ändern des Mindsets und die Sensibilisierung bei Menschen in Führungspositionen.
Statt wie früher eine Frauenquote zu fordern, setzt ProQuote inzwischen auf die Idee einer Männerquote. Ziel ist es, Platz zu schaffen, nicht nur für Frauen, sondern auch für andere bislang unterrepräsentierte Gruppen, etwa für Menschen mit Behinderungen oder für nicht weiße Filmschaffende. Sommersberg sieht die deutsche Filmbranche damit grundsätzlich auf dem richtigen Weg.
Ich glaube nicht, dass man zurückgeht, weil ich glaube, dass die Arbeit in einem diversen Team erfolgreicher ist, wie man an sehr, sehr vielen Produktionen auch sehen kann, wie die Zweiflers, Schwarze Früchte, wahnsinnig erfolgreich. Diese Produktionen sind erfolgreicher und interessanter, die sind besser. Deswegen haben wir eine tendenziell positive Entwicklung. Sie ist nur zu langsam.
Allerdings wächst derzeit die Sorge, dass in der aktuellen wirtschaftlichen Krise der Filmbranche erneut vor allem Frauen die Leidtragenden sein werden. Studien der vergangenen Jahre zeigen, wenn gespart wird, etwa durch kürzere Drehzeiten, trifft es Frauen deutlich häufiger als ihre männlichen Kollegen. Die Strukturen und Erfolge bleiben fragil und ein Ende dieser Krise ist bislang nicht in Sicht.
Christian Berndt über Frauen im deutschen Filmbusiness. Jedes Jahr werden Pflanzen, Tiere oder Bäume auserkoren und zu Jahreswesen gekürt, wie der Warzenbeißer, der 2026 Insekt des Jahres ist. Und so eine Art Bühne bekommen auch Städte durch den Titel Kulturhauptstadt Europas. Und das ist ja in diesem Jahr die slowakische Stadt Trenčín und die finnische Stadt Oulu. Dort hat schon ein Chor schreiender Männer für ziemliches Aufsehen gesorgt, aber es wird auch viel tolles Theater geboten, berichtet unsere finnische Kollegin Mia Leine.
Es sind die letzten Wochen bis zur Uraufführung von Ovla, der ersten Oper, die in Finnland auf Nordsamisch aufgeführt wird. Eine der drei samischen Sprachen, die in Finnland gesprochen werden. Die Sami sind das indigene Volk aus dem Norden Norwegens, Schwedens, Finnlands und Russlands. Jahrhundertelang wurden sie und ihre Kultur von staatlicher Assimilationspolitik unterdrückt. Und eine dieser Geschichten erzählt auch die Oper, geschrieben von der samischen Autorin Siri Broch Johansen. Ovla, der Protagonist, wächst in den 1960ern auf der finnischen Seite des Sami-Heimatlandes Sápmi auf. Zu einer Zeit, als Sami-Kinder in Internate geschickt werden. Er vergisst seine Sami-Identität, bis er eine Sami-Frau trifft, die eine Suche nach seiner Vergangenheit anstößt. Gespielt wird Ovla vom samischen Musiker und Schauspieler Emil Karlsen. Vom Oulu-Sinfonieorchester begleitet, hört man in der Oper auch Joik, die samische Gesangstradition, die ungefähr so klingt. Die Joiks in Ovla hat Emil Karlsen selber komponiert.
Unsere Oper ist eine Begegnung zweier Kulturen, in der wir auch die Joik-Gesangstechnik einbeziehen. Wir waren in den letzten Jahrzehnten auf den großen Bühnen kaum zu sehen oder zu hören. Daher ist es schön, dass wir nun auch diesen Teil der Kulturszene betreten. Ich denke, es geht um Neugierde, sowie um das Bewusstsein für dieses Nichts über uns ohne uns.
Die gesamte Arbeitsgruppe ist sehr divers, mit samischen KünstlerInnen im Kostüm, Licht- und Setdesign sowie der Choreografie. Gearbeitet wird auf Finnisch, Englisch, Schwedisch, Norwegisch, Nord- und Inarisamisch. Doch Regisseurin Hetta Hahnperä sagt, dass die Kommunikation gut läuft. Die Hauptsprache des Theaters sei ja der Körper. Hahnperä selber ist keine Sami.
Natürlich war ich sehr aufgeregt, gerade weil wir uns in der Theaterwelt sehr bewusst darüber sind, wer das Recht hat, wessen Geschichten zu erzählen. Aber ich denke, dass es Friedensarbeit ist, Mehrstimmigkeit in dieser so gespaltenen Welt zu finden.
Die Oper kommt zu einem höchst passenden Zeitpunkt in der Geschichte Finnlands. Anfang Dezember wurde der Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission fertiggestellt. Darin erzählen die Erfahrungen von 400 Sami vor allem über die traumatischen Erlebnisse und den Verlust ihrer Kultur durch die staatlichen Internate. Geplant war das nicht. Die Oper hat die künstlerische Leiterin des Oulu-Theaters, Alma Lehmuskallio, beauftragt. Sie wollte eine Minderheitengeschichte aus dem Norden auf die große Bühne bringen.
Die Operntradition ist geprägt durch patriarchale und auch viele kolonialistische Perspektiven. Und oft werden die Klassiker wiederholt und damit eine bestimmte Weltanschauung reproduziert. Das wollen wir nicht. Wir wollten etwas Neues, eine völlig andere Perspektive, als wir sie von Oper gewohnt sind.
Dieser Ansatz prägt die Arbeit Lehmuskallios. Zusammen mit der Geschäftsführerin des Theaters, Anu-Marit Moilanen, möchten die beiden Theaterleiterinnen die ganze Bevölkerung Oulus ansprechen. Seit den Corona-Jahren setzen sie sich vor allem für Gleichberechtigung und Antidiskriminierung ein. Dazu gehörten nicht nur neue Inhalte mit neuen Perspektiven, sondern auch zum Beispiel englische Untertitel in den Aufführungen oder Probenzeitenänderungen, die das Leben außerhalb des Theaters besser unterstützen. Ihr Ansatz scheint zu funktionieren. 2025 war das dritte aufeinanderfolgende Jahr mit Ticketverkaufsrekord. Als einziges professionelles Theater in der Region zeigt Oulu außer Sprechtheater auch Musicals, Opern und Kindertheater. Und damit hat Oulu jetzt die Chance auf europaweite Aufmerksamkeit. Dieses Jahr gibt es unter anderem ein immersives Stück in einem verlassenen Einkaufszentrum sowie das Projekt 100% Oulu vom deutschen Theaterkollektiv Rimini Protokoll, das 100 BürgerInnen von Oulu per Zufallsprinzip auf die große Bühne bringt. Dabei wird wie in ganz Europa auch in Finnland drastisch an der Kultur gekürzt. Theaterleiterin Alma Lehmuskallio ist trotzdem zuversichtlich.
Wir passen da leider sehr gut in die europäische Atmosphäre. Aber die Tatsache, dass wir in Nordfinnland diesen Kürzungen mit Kunst begegnen und Kultur als eines der Hauptziele der Stadtentwicklung ausgewählt wurde, ist ein großartiges Zeichen für die Richtung, die wir meiner Meinung nach einschlagen sollten.
Viel Theater ist also zu sehen in Oulu, einer der Kulturhauptstädte Europas. Und was die Feuilletons in der vergangenen Woche beschäftigt hat, das weiß Arno Orzesek.
Jakob Strubel-Isserra heißt der Feinschmecker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der sich ständig in den attraktivsten Restaurants der Welt herumtreibt und tolle Menüs mit abgedrehten Zutaten und irren Namen verköstigt. In der vergangenen Woche jedoch präsentierte er Graupensuppe. Offenbar mit der Irritation des Publikums rechnend, erklärte Strobel-Isserra bereits in der Unterzeile, Graupensuppe ist für viele Menschen Das reine Grauen, der Inbegriff einer geschmacklosen Armenspeise. Höchste Zeit, die Version des Sternekochs Sascha Stemberg zu probieren. Stembergs Version ist natürlich absolut delikat. So delikat, dass laut Strobel-Isserra sogar zwei- und dreifach Michelin besternte Kollegen als Extragang immer die superbe Graupensuppe ordern, wenn sie mal bei Stemberg dessen Feinschmeckermenü testen. Wir können Ihnen hier das gehypte Süppchen leider nicht vorkochen, teilen Ihnen aber gern mit, dass die FAZ das Rezept unter dem Artikel »Die Leibspeise der Gladiatoren« abgedruckt hat. Erklärlicherweise rezeptfrei blieb der Artikel »Brokkoli ist und bleibt scheiße« von Elke Heidenreich in der Süddeutschen Zeitung. Tatsächlich erzählte die Literaturkritikerin und Schriftstellerin Heidenreich, wie sie süchtig nach Reels wurde, also nach Kurzvideos auf Instagram und TikTok, darunter viele, in denen es um George Clooney und Brad Pitt, aber noch mehr, in denen es um Kochen und Essen geht. Ah, ein interessantes Kartoffelrezept, erinnerte sich Heidenreich in der SZ. Kartoffeln kochen, zerdrücken, in kleine Förmchen tun, Öl und Salz und Käse drauf, im Ofen überbacken. Habe ich gemacht. Lecker, danke. Jetzt aber nur noch in meinem Handy Kartoffeln. Flocke Butter in die Pfanne und rein mit den Kartoffelscheiben. Dann Blumenkohl. Oder wie mache ich Brokkoli schmackhaft? Gar nicht, nie, unter keinen Umständen. Die Rezepte wurden immer dämlicher. Immerhin, das war einer der Anfänge vom Ende der Reelsucht. Ich habe monatelang Reels geguckt, täglich, über Stunden, bekannte Heidenreich, und es brauchte lange, bis ich begriff, das frisst mein Leben, meine Zeit, meine Augen, meine Gesundheit, meinen Verstand. Ich verblöde. Ich war kurz vorm völligen Verblöden, aber ich teile der Welt jetzt mit, ich bin gerettet. Es ist vorbei. Ich habe es überstanden. Soweit Elke Heidenreich, die möglicherweise unterschreiben würde, was Gerhard Ludwig Kardinal Müller, Richter am höchsten Gericht der katholischen Kirche, im Interview mit der Tageszeitung Die Welt ausgeführt hat. Die neue Klassentheorie geht davon aus, dass die Reichen und die Mächtigen ein höheres Lebensrecht haben als die große Mehrheit nutzloser Menschen. Die solle man einfach mit Drogen und Unterhaltungsprogramm ruhig halten. Ich glaube, dass wir es mit einer großen Herausforderung zu tun haben, weil viele, die in der Technologie Großes leisten, inhumane Ideen entwickeln und philosophisch gesehen unterbelichtet sind. Kardinal Müller in der Welt. In der Technologie Großes leisten, das will der Entwickler Amit Jain, Gründer des Unternehmens Luma AI. Jain erklärte in der FAZ, die nächste Stufe künstlicher Intelligenz besteht darin, Modelle zu bauen, die eher wie das menschliche Gehirn funktionieren. Wenn wir KI bauen wollen, die auch nur annähernd menschliche Fähigkeiten besitzt, müssen diese Modelle so trainiert werden wie Menschen. Sie müssen alles sehen und hören, was Menschen sehen und hören. Unser finales Ziel ist das Robotergehirn, eine Intelligenz, die alles kann, was Menschen können und mehr. Seltsam genug, aber so ist es halt. Superschlaue Menschen arbeiten an der Ersetzbarkeit des Menschen. Wie es um ihre philosophische Belichtung steht, muss offen bleiben. Aber noch sind die Menschen aus Fleisch und Blut sehr agil und reden sich, sofern sie sich die Köpfe nicht einschlagen, selbige gern heiß. In den Arenen der Meinungsbildung herrscht eine Art Bürgerkrieg, konstatierte Harry Nutt in der Tageszeitung und wurde konkret. Genozid, Staatsräson, Remigration. Das Vokabelheft ideologischer Kampfbegriffe wird immer dicker. Auswendig gelernt von Akteurinnen und Akteuren einer illustren Querfront, die von Sarah Wagenknecht über Richard David Precht zu Alice Weidel und Eva Menasse reicht, die wortreich davon beseelt sind, nicht mehr alles sagen zu dürfen. In der Kulisse wartet breitgrinsend J.D. Vance. Weil der Taz-Autor Nutt auf Deeskalation aus war, zitierte er den Philosophen Martin Seel, Experte für »nicht recht haben wollen«. Ich möchte das Propagieren verabschieden. Ein Propagieren, das sich in ein Entweder-Oder verrennt und in ihm verbrennt. Ein Auftrumpfen, das unbedingt radikal sein möchte, wo doch das Moderate das Allerradikalste ist, weil es seine höchste Tugend in einem Sich-Unterbrechen-Können beweist. Martin Seel in einem Taz-Artikel von Harry Nutt. Nun könnten wir eine betuliche Schlussrunde des Wochenrückblicks einläuten. Wäre nicht gerade der Begriff Auftrumpfen gefallen, bei dem wir an den actionreichen Toupet-Träger im Weißen Haus denken müssen. Unter dem Titel »Das Imperium schreitet voran« verurteilte der Historiker Herfried Münkler in der SZ den von Donald Trump befehligten Angriff auf Venezuela und die Gefangennahme von Nicolas Maduro. Inzwischen ist der Vorwurf des Drogenhandels ebenso wie der des Terrorismus zu einer allseits beliebten Rechtfertigung geworden, wenn Staaten Recht und Gesetz brechen, um ein angeblich höher stehendes Recht durchzusetzen. Dieses Agieren ist allein schon deshalb politisch anrüchig, weil diese Staaten dann gleichzeitig als Rechtssetzer, Ankläger, Exekutor und Richter auftreten. Es ist die typische Kompetenzanmaßung eines Autokraten. Weniger klar als der SZ-Autor Münkler äußerte sich Kanzler Merz, dem die US-Attacke bekanntlich zu komplex erschien, als dass er Substanzielles dazu hätte sagen wollen, wofür ihn der Historiker Bernd Greiner in der Frankfurter Rundschau zurechtwies. Der Merz'sche Verweis auf Komplexität ist eine politische Bankrotterklärung, eine Beleidigung der Intelligenz des Publikums. Nennen Sie mir ein politisches Problem, das nicht komplex wäre. Wenn Europa Trumps Politik weiterhin widerstandslos schluckt, dann gibt es eigentlich nichts mehr, was man künftig nicht akzeptieren wird. Und das war's. Ach, Sie haben noch Lust auf mehr? Tja, dann müssen wir uns wohl hinter einer Überschrift der SZ verschanzen. Sie lautet: Nerv mich nicht, ich hab abgeliefert.
Und das war Arno Ozzesek, der die Feuilletons der Woche nochmal durchgeblättert hat. Und damit eine gute Nacht.